Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung und auch für die Einladung. Es geht hauptsächlich um poststrukturalistische Organisationstheorie. Das heißt, die Organisation, der ist es, glaube ich, als Gegenstand relativ egal, ob die modern oder postmodern ist. Ich werde auf diese Form der Forschung auch in meinem Vortrag zurückkommen. Den Vortrag hier habe ich entwickelt aus unserem Forschungsprojekt, in dem wir, wie schon erwähnt, Arbeits- und Organisationsformen von Kulturschaffenden uns ansehen. Wir sind ein kleines Team von 3 Leuten. Und wir machen das mit empirischen Beispielen, mit Fallstudien. Das heißt, ich werde hier entgegen der vorwiegend theoretischen Vorträge im Wesentlichen auf dem Symposium jetzt einen sozialwissenschaftlichen Zugang zu präsentieren versuchen, in dem versucht wird, poststrukturalistische Theorieansätze auf empirische Beobachtungen und Fallbeispiele anzuwenden. Wir könnten dann eines weiter, ja? Ja. Ich erlaube mir eine etwas unkonventionelle Art der Einführung. Ich werde zuerst eben diese doch etwas risikobehaftete Einführung machen, aber nachdem es der letzte Vortrag ist, habe ich mir gedacht, kann ein bisschen optische Berieselung auch nicht schaden, um dann in den wohlverdienten Samstagnachmittag hinüberzugehen. Aber wie der Titel schon sagt, es geht um nomadische Praktiken, es geht sehr stark um Bewegungen und Praktiken im Raum. Um meine Fallbeispiele zu kontextualisieren, versuche ich nun ein bisschen auf diesen Raum hinzuführen. Es geht hier um Tirol. Tirol, ein Bundesland von Österreich, das eines jener Bundesländer ist, wo der Anteil des Fremdenverkehrs und der Freizeitindustrie an der gesamten Wirtschaftsleistung am höchsten innerhalb von Österreich ist. Wir haben generell in Tirol ca. 70% der Beschäftigten im Dienstleistungsbereich, 10-15% direkt und ausschließlich im Fremdenverkehrsbereich. Das heißt, der Tourismus ist der wichtigste Arbeitgeber nach Handel und Gewerbe. In ganz Tirol haben wir ca. 40 Millionen Nächtigungen im Jahr. Also tourismusbezogene Nächtigungen. Ja? Hauptstadt ist Innsbruck, jene Stadt, auf der ich lehre und arbeite und in der auch im Wesentlichen die Fallbeispiele bezogen sind. Innsbruck hat ca. 140.000 Einwohner, hat im Vergleich aller österreichischen Hauptstädte eine sehr gute Wirtschaftsleistung, den fast geringsten Schuldenstand, das heißt, der Stadt geht es finanziell relativ gut, eine Arbeitslosigkeit, die im unteren Schnitt von Österreich liegt, bei ca. 4-5%. Das Problem und gleichzeitig die Attraktivität dieser Stadt ist der begrenzte Raum. Das heißt, man kann nicht in Ausdehnung bauen, sondern in die Höhe bauen. Aber die Attraktivität dieses Raums ist gleichzeitig, dass diese Stadt von hohen Gebirgsketten eingeschlossen ist. Bis zu 2500 Meter hohe Gebirgsketten. Damit wirbt man auch den Standort als Tourismusstandort, insofern man direkt von der Stadt mit den Skiern auf den Berg hinauffahren kann. Ja? Also das ist jetzt noch alles so diese risikobehaftete Einleitung, ein bisschen Tourismuswerbung. Wie gibt sich die Stadt, wie ist das Stadtbild? Also wir haben zum Großteil institutionalisierte Repräsentationskultur. Wie gesagt, der Fremdenverkehr, allein in Innsbruck gibt es ca. 120.000 Fremdenverkehrsübernächtigungen pro Monat, also fast so viel wie Einwohner. Ich werde das jetzt nicht weiter alles kommentieren, weil sonst kommt mir die Zeit für das Analytische nachher weg. Ja? Wichtig vielleicht ist auch zu betonen, dass die Kultur bzw. die Förderungsstrukturen sehr auf Traditionskultur aufgebaut sind. Mitunter ist dann das dann auch eine tourismusfähige Folklore, die in Sängerknaben oder Kaiserjäger, ich habe ja nur ein paar Beispiele herausgenannt, nachher artikuliert wird, beziehungsweise teilweise auch etablierte Hochkultur. Also es gibt Landestheater, Landesmuseum, Sinfonieorchester mit durchaus auch Aufführungen von internationaler Relevanz. Ja? Am Anfang geht es ein bisschen schneller. Wir haben ein sehr ausgeprägtes Vereinsleben. Bezogen auf Gesamttirol, in Gesamttirol gibt es ca. 680.000 Einwohner, 11.000 Mitglieder von Trachtenvereinen und Heimatverbänden, insgesamt mehr als 100 Verbände und auch 50 Jugendgruppen. Ja? Ein weiterer Punkt sind Blasmusikkapellen. Wir haben hier mehr als 15.000 Musikerinnen und Musiker in Tirol, die über Blasmusikkapellen vereinsmäßig organisiert sind. Mehr als 300 Blasmusikkapellen, mehr als 70 Jugendkapellen. Ja? Das Gleiche gilt auch für Chöre. Wir haben zum Beispiel mehr als 350 Chöre mit knapp 10.000 Sängerinnen und Sängern. All das sind jetzt natürlich keine repräsentativen Aufzählungen dessen, was an kulturellem Leben in Tirol, insbesondere in Innsbruck, passiert, sondern es sollte nur einen Eindruck vermitteln, in welcher Tendenz das öffentliche Leben geht. Das heißt, man könnte das kurz schließen, es gibt auf der einen Seite für Tirol und für die Hauptstadt Innsbruck einen sehr alpenländischen Charme, der sich verbindet mit einem sehr traditionellen Kulturverständnis, das teilweise auch sehr marktgerecht nach außen getragen wird. Ja? Dennoch, und das möchte man nicht glauben, gibt es Räume und Plätze der freien Kultur in Innsbruck, die sich vor allem seit Mitte der 1990er Jahre aufgemacht haben. Auch mein Fallbeispiel wird aus dieser freien Kulturszene sein, PMK, Plattform für mobile Kulturinitiativen. Vorweg, freie Kulturszene, damit meine ich Praktiken, die sich im Wesentlichen durch fünf Dimensionen auszeichnen. Zum einen ist es nicht institutionalisierte und nicht kommerzialisierte Form von Praxis. Zum anderen steht hinter dieser Form von Praxis meistens auch ein gesellschaftspolitisches Handlungsmotiv dahinter. Zum Dritten, das ist eine Konsequenz aus diesen ersten beiden Bedingungen, ergibt sich daraus eine notwendige Vielfalt und Heterogenität von Artikulationsformen. Zum Vierten agieren die meisten Kulturschaffenden hier mit einem sehr offenen Kulturbegriff. Das heißt, sie positionieren sich selbst nicht innerhalb diverser Dichotomien, Hoch- oder Alternativkultur. Und zum Fünften ist die Ausrichtung und Praxis dieser Kulturschaffenden aus der freien Szene auch wesentlich an aktuelle Zeitthemen ausgerichtet. Das heißt, es geht um zeitgenössische Kultur. Ja? Auch jetzt noch ein paar Zahlen, also das am Anfang ist jetzt noch immer dieser empirische Teil, zur Kulturszene in Innsbruck. Wir haben hier ca. 80 Kulturinitiativen und Kulturvereine, insgesamt mehr als 1000 Akteure in Innsbruck tätig. 4/5 von diesen Akteuren sind ehrenamtlich tätig, 1/5 entgeltlich. 40% aller Aktivitäten werden öffentlich finanziert, 20% aus eigenen Mitteln, 15% über Mitgliederbeiträge. Diese 1000 Akteure verteilen sich auf 36 Adressen, wobei unter Adressen auch oft Privat- und Heimadressen gemeint sind. Die Tätigkeit dieser Kulturschaffenden konzentriert sich vor allem auf Organisation und Durchführung von Kultur, das heißt von Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Festivals und dergleichen. Ja? Die Plattform für mobile Kulturinitiativen ist dabei jener Verein oder jene übergeordnete Dachorganisation, die die höchste Schnittstelle an Akteuren hat, weil hier sind 30 verschiedene Initiativen und Vereine organisiert, die sich gemeinsam einen Raum teilen. Untergebracht in diesen Eisenbahnviaduktböden, die seit 2002 angemietet werden konnten. Ja? Es geht hier also um einen Schaffensraum, Schaffensraum sowohl für Produktion, Präsentation als auch Vermittlung von Kultur. Diese drei Ebenen sind quasi die Ziele der Kulturschaffenden. Ja? So, und es wird nicht nur eine Bildershow, jetzt wird es auch ein bisschen theoretisch. Wonach frage ich? Ich frage nach den Praktiken und Prozessen des Organisierens. In der Organisationsforschung hat es sehr lange die traditionelle Organisationstheorie gegeben, der zufolge man sich nach Strukturen, Hierarchien, Funktionen von Akteuren konzentriert hat und daraus versucht hat zu erklären, wie Organisation und Organisieren funktioniert. Durch den Linguistic Turn, aber vor allem durch den Practical Turn, ist jetzt vermehrt der Schwerpunkt auf Praktiken des Organisierens gelegt worden und aus dem heraus wird zu erklären versucht, was Organisationen eigentlich sind, welche Bedeutung sie haben, wie Funktionen und wie Hierarchien enacted, also quasi performativ eingesetzt und aktualisiert oder auch realisiert werden. Meine Frage geht nach der Suche nach Handlungsfreiräumen. Wie schaffen es Akteure im Kulturbereich, sich Handlungsräume und mitunter auch Handlungsfreiräume, also Räume mit unbestimmter Zuweisung zu schaffen. Das mache ich auch vor dem Hintergrund, weil aufgrund der veränderten Arbeits- und Organisationswelten gerade Kulturschaffende, und insofern ist das, glaube ich, sehr anschlussfähig auch an den letzten Vortrag, sehr oft als neue Helden der Arbeit thematisiert werden, oder als Exponenten oder Vorreiter. Man denke auch hier zum Beispiel an Der neue Geist des Kapitalismus, Boltanski und Schiapello. Oder auch aus einigen Theoretikern des Postoperaismus, wie wir es gestern gehört haben. Mich interessiert dabei die Entfaltung eines kollektiven Handlungszusammenhangs, den ich mit dem deleuzianischen Begriff des Gefüges zum Reisen versuche. Welche Implikationen hat mein methodologischer Zugang, poststrukturalistischer Zugang? Mich interessiert Freiheit als praktischer Vollzug, nicht als theoretische Frage. Das heißt, ich klinke mich hier nicht ein in einen philosophietheoretischen Freiheitsdiskurs. Was heißt das? Das heißt, konkret in der Praxis zu fragen, wer, wie, wo und warum sich durch Praxis Freiräume zu schaffen versucht. Auch vor dem Hintergrund neoliberaler Diskurse, wo Freiheit ja heute oft als eine Tugend angepriesen wird. Entscheide dich selbst, artikuliere dich, verwirkliche dich. Also all dies, das sind Diskurse, die eine immanente Freisetzung mit sich bringen. Freisetzung des Subjekts. Ja? In meiner Nomadologie habe ich mehrere theoretische Rahmensetzungen. Die eine ist ein Verständnis von Organisation als Komposition. Das heißt nicht, dass man Organisation als etwas begreift, wie in der klassischen Organisationstheorie, was eine für sich geschlossene Einheit ergibt, sondern als eine Entfaltung von unterschiedlichen, ich nenne das jetzt einmal Kräften, und die sich dann zu Gebilden mit entweder festerem oder quasi festem Zusammenhalt formen. Mit Immanenz meine ich etwas, was bereits in den Vorträgen gestern, vor allem von Katja Tiefenbach und Marc Rölli, auf philosophischer Ebene schon viel präziser ausgearbeitet worden ist, als ich das hier machen werde. Pardon. meine ich eine Entfaltung von Kräften und eine Entfaltung von Praxis aus sich heraus, ohne Anleitung, ohne eine Art transzendentalen Plan, beziehungsweise generell ohne einen vorgegebenen Plan oder eine Struktur, nach der man sich richtet. Eine Konsequenz daraus ist, dass aus dieser Art von Organisieren eine Arbeitsteilung entsteht, die sehr wohl eine technische Arbeitsteilung sein kann, das werden wir dann sehen, aber keine soziale Arbeitsteilung. Damit meine ich eine soziale Arbeitsteilung, die auf Hierarchien beruhen würde und damit unterschiedliche Machtgefälle einführen würde. Das ist etwas, was in diesem Zugang nicht negiert wird, aber wo einfach der Forschungsfokus hauptsächlich auf diese Form von Arbeitsteilung gelegt wird. Weitere Konsequenz eines solchen Organisierens als Komponierens ist, dass kollektive Formen der Führung entstehen. Also nicht mehr individuelle Führungspositionen entlang von Hierarchien fungieren, sondern kollektive Formen. Analyseeinheit ist das Gefüge, beziehungsweise auf einer mehr soziologischen Ebene einfach einmal das Kollektiv, nicht das Individuum, sondern erst aus dem Handlungszusammenhang kann man erklären, was Organisieren als Komposition bedeutet. Ja? Das Machtverständnis, das ich dem zugrunde lege, ist etwas, was ich jetzt hier nicht mehr weiter diskutieren möchte, weil das, glaube ich, oft genug angesprochen worden ist. Ein sehr von Foucault inspiriertes Machtverständnis. Macht als strategisches Kräfteverhältnis, als Modus von Relationen, wobei bei diesen Relationen unterschiedliche Effekte hervorgehen können. Ein Effekt wäre, was ein klassisches Machtverständnis ist, Herrschaft oder Dominanz, Power over. Das andere auch noch relativ im klassischen Diskurs, Power to, was auch oft als positive Freiheit bezeichnet wird. Das dritte, das ich selbst jetzt einmal Konnexion als Effekt nennen möchte, dieser Machtrelationen, Power with. Ich übernehme diese Begrifflichkeiten aus dem englischen Diskurs, vor allem von Stuart Clarke gibt es da ein sehr diskurstragendes Buch, Frameworks of Power. Demnach geht es mir darum, bei Organisation und Organisationspraktiken zu sehen, welche Relationen, welche Prozesse und welche Dynamiken durch Praxis entstehen und daraus heraus Macht zu erklären. Organisation könnte man demnach auch als komplexes Machtgefüge begreifen, wobei Gefüge jetzt quasi schon einen Schritt weiter als die bloße Beschreibung des Kollektivs eine spezifische Form von Organisation sozialer Kräfte ist. Und mit diesem Begriff ist auch eine spezifische Ontologie von Praxis, von konstitutiver Praxis aus Immanenz heraus verbunden. Ja? Nomadologie, dieser Begriff ist auch eigentlich eine systematische Zusammentragung, die ich jetzt einmal für mich aus Forschungsinteressen heraus gemacht habe. Bei Deleuze, Guattari findet man vieles dazu, aber ähnlich wie bei Foucault, nicht eine systematische Ausarbeitung von Konzepten. Ich habe versucht, aus mehreren Prinzipien Immanenz, Intensität, glatter Raum als wesentliche für mich ein Werkzeug, eine Werkzeugskiste der Nomadologie zu erschaffen. Verstehe darunter Praktiken, die ohne nachhaltigen Anspruch auf Ort und Eigentum vollzogen werden, sich in einem Freiraum des Handelns zwischen Ordnung, Organisation, Struktur, Prozess, System, Individuum sein und werden auftun. Das heißt, hier wird die Ambivalenz auch mitunter des Werdens, was gestern oft angesprochen worden ist, immer wieder betont. Was sind meines Erachtens nomadische Prinzipien? Sie sind, was sich daraus herableitet, nicht primär nach privatem Eigentum oder territorialem Besitztum ausgerichtet. Gefördert und erhalten wird kein materielles, sondern ein immaterielles Prinzip. Ich nenne das jetzt hier mal Gemeinschaft, Ideen, Kommunikation, vor allem aber Räume des Handelns und des Interagierens und des Kommunizierens. nomadische Prinzipien verweisen auf einen spezifischen Lebensstil, was mir wichtig ist zu betonen, weil heute nomadisch gerne schon etwas genannt wird. Also allein wenn jetzt aufgrund von flexiblen oder mobilen Arbeitsverhältnissen jemand sich sehr viel bewegt oder eine sehr nomadische Form des Lebenswandels führt, dass das schon als nomadisch bezeichnet wird. Aber in dieser Konzeption geht es mir doch sehr darum, dass es hier um eine Ontologie von Praxis geht. Und nomadische Praktiken haben ein ganz spezifisches Verhältnis zu Ort und Eigentum. Hier beziehe ich mich auf die meines Erachtens sehr guten Definitionen von Michel Desserteau, der einen Ort als etwas bezeichnet hat, das eine ganz spezifische Anordnung von Elementen hat. Einen Raum hingegen als etwas, das zwar auch eine Anordnung von Elementen haben kann, aber wo viel mehr Raum zur Bewegung und zur Entfaltung von anderen, nicht so stark vorgegebenen Praxisformen möglich ist. Dementsprechend hat auch Strategien und Taktiken unterschieden. Strategien sind für ihn dann möglich, wenn jemand über einen Ort verfügen kann, von dem er aus mit relativer Autonomie handeln kann. Taktiken hingegen, Desserteau hat das gerade im Konsumbereich gezeigt, sind dann von Relevanz, wenn Menschen sich in gegebenen Ordnungsgefügen befinden und aus dieser Ordnungssystematik heraus Praktiken zu entwickeln versuchen. Ja? Okay. Ja, ganz schnell, was kann nomadische Praxis sein? Darunter verstehe ich Praktiken der Deterritorialisierung, Enthierarchisierung, Desubjektivierung, Dekodierung. Das sind deleuzianische Begrifflichkeiten. Man kann das auch anders umschreiben mit das Verbinden von Kräften beziehungsweise das Entziehen von Autoritäten, das Entfliehen von vorgegebenen Identitätszuschreibungen und so weiter. Praktiken des Vernetzens, des Zulassens, das heißt, so zu handeln, dass man keinen Ausgang programmiert hat, der Affirmation, des Widerstands, das habe ich unter Anführungszeichen gesetzt, weil es auch schon gestern angeklungen unter dem Machtverständnis relativ problematisch ist, Widerstand oder Emanzipation zu denken, weil hier immer eine relative Autonomie von Akteuren vorausgesetzt wird. Bezogen auf Organisationstheorie können wir das dann konkretisieren. Nomadisches Organisieren kann hier ein Zirkulieren von Wissen sein, das Organisieren von Kollektiven als Selbstzweck, Schaffen von Handlungsräumen und Handlungsfreiräumen, Vernetzung, Projektgesellschaft, Anwendung und Gebrauch von Regeln, damit meine ich vor allem die produktive Entfaltung von Regeln. Es gibt in der poststrukturalistischen Organisationstheorie in der Zwischenzeit mehr oder weniger den Konsens, dass Regeln sich erst dadurch bestimmen, wie sie angewendet werden. Das heißt, rein aus der Regel als solcher kann ich noch nicht sagen, welche Bedeutung, welche Macht liegt in dieser normativen Vorgabe. Ähnliches könnte man bei Wittgenstein sehen, die Bedeutung eines Wortes ergibt sich aus seinem Gebrauch heraus. Ja? Ja, ich werde jetzt zu meiner empirischen Sache ein bisschen schneller vorgehen. Methodisch, das sollte ich vielleicht dazu sagen, ich habe vor allem einen ethnografischen Zugang gewählt, viele qualitative Interviews gemacht und partizipative Beobachtung. Ganz kurz, es handelt sich bei der PMK um ein Netzwerk von ca. 30 Akteuren, die sich selbst das Motto Struktur ist Programm gegeben hat. Wie ist das zu verstehen? Diese Akteure haben einen gemeinsamen Raum, in dem sie präsentieren, produzieren, vermitteln können, ihre kulturellen Praktiken. Das Programm entsteht dadurch, dass Akteure sich ganz banal in einem Kalender eintragen und sagen, ich mache an dem und dem Tag ein Konzert, eine Ausstellung, was auch immer. Je mehr Akteure etwas machen, desto vielfältiger ist das Programm. Wie kommen Akteure in die BMK? Es gibt als zentrales Entscheidungsgremium den sogenannten Beirat. Hier sind alle Akteure gleich stimmberechtigt. Es gibt also keine übergeordnete Vorstandsfunktion, die bei Entscheidungsprozessen eine höher geordnete Entscheidungsinstanz darstellen würde. Dementsprechend ist die Aufnahme von neuen Akteuren immer einem Diskussionsprozess innerhalb dieses kollektiven Entscheidungsgremiums unterlegen. Das heißt, neue Akteure stellen sich vor, sagen, wir kommen aus dieser Richtung, wir machen diese Form von Kultur und das wird dann kollektiv entschieden. Daraus kann vielleicht ein bisschen der programmatische Spruch Struktur ist Programm erläutert werden. Die Rolle der Empirie, aber auf das möchte ich mir jetzt nur ganz kurz beschränken. Ich habe natürlich jetzt nicht versucht, Akteure zu fragen, ist das, was du da machst, für dich Freiheit oder nicht? Also für mich geht es schon um einen ganz großen Kontext, zum einen einmal zu versuchen, was ist eigentlich die Welt, in der sich diese Akteure positionieren? Was verstehen sie unter Praxis? Wie organisieren sie ihr Handeln? Und wie wird das Handeln organisiert? Das heißt, auf der einen Seite, das ist in der Soziologie sagt man strukturierende Effekte, das geht auf Giddens zurück. Auf der einen Seite entfaltet man durch Handeln eigene Räume, auf der anderen Seite begrenzt der Raum auch das eigene Handeln. Es gibt da eine Ambivalenz von Strukturierung und Strukturiertheit. Ja? Diesen Teil lasse ich jetzt aus. Da geht es im Wesentlichen um die Genese, um die Konstitution der BMK, womit im Wesentlichen der historische Werdungsprozess nachvollzogen werden sollte. Es gab Ende der 90er keine oder fast keine Räume für diese freie Kulturszene, wie ich es am Anfang geschildert habe. Es hat aber sehr viele kritische Praktiken im öffentlichen Raum gegeben, bloß hat es keinen Ort gegeben, an dem sie dauerhaft ihre Praxis haben vollziehen können. Die haben sich zusammengeschlossen. Das ist mitunter auch ein wichtiger Aspekt, dass das in Innsbruck ist, weil hier aufgrund der Größe der Stadt eine, ich sage mal, dichte Milieubildung doch rasch und schnell möglich ist. Das heißt, die Leute kennen sich, wissen, was jeder andere macht, haben sich zusammengeschlossen und sind dadurch ein stärkerer Akteur geworden, als der sie dann politischen und administrativen Entscheidungsträgern entgegentreten haben können. Dadurch heraus haben sie auch eine Verhandlungsmacht gehabt und haben Subventionen von der Stadt und vom Land Tirol herausholen können. Mit doppelläufiger Konstitutionsprozess meine ich, auf der einen Seite ist die Konstitution dieser PMK aus kritischer Praxis hervorgegangen. Auf der anderen Seite, durch ihr Hervorgehen hat sie natürlich auch das Umfeld wieder entscheidend mitgeprägt und beeinflusst. Ja? Was sind jetzt erste empirische Ergebnisse, die ich in dieser Fallstudie für mich herauskristallisiert habe? Also ich habe versucht, Kategorien zu entwickeln. Ich bin sehr stark nach Grounded Theory vorgegangen, Kategorien zu entwickeln, versucht immer wieder, lassen sich diese Kategorien auch auf andere Akteure und Praxisformen übertragen. Eine wesentliche Kategorie ist, Praxis an sich ist ein Wert. Dinge werden um ihrer selbst willen getan, weniger um sich selbst, also als Individuum, was weiß ich, in den Vordergrund zu stellen, um Eigentum zu generieren. Egal unter welchen Begrifflichkeiten Akteure ihre Praxis verstehen, ob sie das als Arbeit, als Job, als Projekt oder Engagement verstehen, für sie ist Arbeit oder immer ein Schaffensprozess. Das heißt, etwas, was sie aus ihrem eigenen Willen heraus machen wollen, weil, kommt jetzt dazu, es getan werden muss. Dahinter steckt auch die implizite Annahme, dass viele Akteure oft gesagt haben, ja, bevor wir etwas getan haben, war hier in Innsbruck nichts los. Und da habe ich versucht, zu zeigen, was heißt das, wenn an einem Ort nichts los ist. Man möchte diesen Ort beleben, möchte die Umstände des Ortes quasi durch Praxis anders wenden und strukturieren. Das heißt, es ist ein Schaffensprozess. Die geringe Bedeutung von Eigentum sollte im Wesentlichen bedeuten, dass es mehr um den Prozess als solchen geht, weniger um das Produkt, was herauskommt, oder um die Macht, die mit einem Produkt, das am Ende oft steht, verbunden ist. Selbsterfahrung basiert wesentlich auf einer Selbsterfahrung des eigenen Tuns und der eigenen Selbstwährung im Sinne von Integrität. Das heißt, keine Beliebigkeit im Umgang mit der eigenen Erfahrung und Praxis, aber auch kein identitätsstiftender Selbstbezug. Das heißt, dass man ganz genau wüsste, wer man ist und wohin man will. Daraus ergibt sich dann auch dieses den eigenen Weg gehen. Einen eigenen Weg gehen impliziert noch nicht notwendig, einen Plan zu haben, wohin man genau will. Aber dennoch kann dieser eigene Weg eine sehr spezifische, ich würde mal delusianisch sagen, singuläre Ausformulierung haben. Ja? Eine Minute? Okay. Die BMK als Gefüge interessiert mich im Wesentlichen, welche Machtverhältnisse finden hier nun in diesem kollektiven Organisieren. Man muss sich immer denken, hier sind 30 Vereine, insgesamt mehrere hundert Akteure, die einen Raum gemeinsam benutzen. Keine Entscheidungshierarchien, keine Entscheidungsinstanzen, die vorgeben, was Programm ist, sondern Programm, das aus der Immanenz heraus entsteht. Wesentliche Organisationsprinzipien, die ich so nenne, sind zum einen Führung durch Selbstführung. Jeder Akteur muss für den Abend, an dem er etwas macht, oder den Tag, selbstverantwortlich den Raum organisieren. Das fängt an bei Türstehern, fängt an bei der Organisation der Bar, Technik, Putzen, alles. Abgesehen davon, dass, ja, dass nachher die Performance auch er selbst macht oder von jemand anderem, den er engagiert hat, machen lässt. Selbstführung auf der einen Seite. Diese technische Arbeitsteilung habe ich schon angesprochen. Natürlich gibt es hier auch Schwerpunkte und Anführer, Schwerpunkte, die eine gewisse Mobilisierungskraft von Praxis haben, aber die nie in die Position einer hierarchischen Entscheidungsposition kommen. All diese Prinzipien setzen mehrere ethische und zugleich organisatorische Implikationen voraus. Das eine ist Vertrauen, das andere ist Offenheit und dann zwei Kategorien, die ich als Angewiesenheit und Verbundenheit bezeichnet habe. Das heißt, man ist auf ein Kollektiv angewiesen, aber noch nicht abhängig. Man ist einem Kollektiv gegenüber verbunden. Hier zeigt sich also ein ganz spezifischer Umgang, okay, der eigenen Praxis, die nicht mehr als individuelle Praxis verstanden wird, sondern in einem kollektiven Raum zur Entfaltung kommt. Jetzt komme ich zur letzten. Das mache ich, ja, eins weiter noch. Genau, okay, Konklusion. Das sind nur drei Punkte, auf die ich jetzt heraus möchte. Natürlich sind diese Ergebnisse, die ich jetzt nur hier skizziert habe, haben keine Repräsentativität in einem empirischen Sinne. Sehr wohl geht es mir aber darum, eine theoretische Generalisierbarkeit dieser Ergebnisse herauszufinden, was darauf hinausläuft zu zeigen, inwiefern haben diese Formen von Organisation, nomadische Prinzipien, auch in anderen Arbeitsbereichen und Organisationsbereichen ein Erklärungspotenzial. Es ist eine Ontologie mit emanzipatorischen Anklängen. Ich habe das jetzt einmal provokant so hineingeschrieben. Mir geht es immer wieder darum, bei der Anwendung deleuzianischer und Foucault'scher oder generell poststrukturalistischer Konzepte auf Praxis, sehe ich doch, dass hier ein sehr anspruchsvolles bzw. herausforderndes ethisches Praxismodell da ist. Das ist etwas, was man diskutieren könnte. Ja, und dann glaube ich, dass man mit nomadischen Praktiken sehr wohl einen Modus von Praxis beschreiben und erklären kann, den Foucault einst einmal als die Praktiken der Freiheit bezeichnet hat, in Freiheit und Selbstsorge, glaube ich. Ja, vielen Dank.
Der Vorschlag für die Diskussion wäre, dass wir vielleicht jetzt eine dem Rahmen angemessene kleine Debatte eröffnen über das, was Mario Fetsch vorgetragen hat, und dann vielleicht eine einen kleinen Bruchstrich einziehen und noch einmal versuchen, in einer breiter angelegten Debatte grundsätzliche Überlegungen aufzunehmen zur Tagung. Ich bitte um Wortmeldung.
Aber habe ich nicht doch wieder in dem Moment, wo ich, in dem ich Leute engagiere, du meintest, für die Organisation, die funktioniert in dem Zusammenhang nicht hierarchisch, in dem Moment, in dem ich dann Leute also wieder an Leute abdelegiere, wie Türsteher oder diese andere Erfüller, Erfüllungsgehilfen, ist es dann nicht doch wieder hierarchisch?
Sollten wir sammeln, wenn es mehrere
Fragen gibt? Wir können auch vielleicht Fragen sammeln. Ich weiß nicht, sind denn überhaupt noch weitere Fragen da? Ich hätte sonst selber, wenn ich mir das Recht rausnehmen darf, eine Frage, die ein bisschen in die Richtung geht.
Du? Ja, Mario Fetsch, es ist natürlich problematisch, wie ich denke, unter einem Begriff wie Nomadentum oder Nomadologie Begriffe zu versammeln, die in sich selbst durch und durch metaphysisch geblieben sind. Also Ontologie mit emanzipatorischen Anklängen oder Signifikanz oder all sowas. Ich würde mir wünschen, dass man mit solchen Begriffen eher selber auf eine Weise verfährt, die sie in sich selbst nochmal nomadologisch, nomadisch durchquert. Das heißt, in solchen Begriffen selber die impliziten Herrschaftspraktiken und Machttechniken freilegt, die sie selber konstituieren. Ich denke, es reicht da nicht aus, unter einem begrifflichen Schirm sozusagen wie Nomadik, Nomadentum, solche Traditionalismen zu versammeln, wie überhaupt mir scheint, man müsste sich auch fragen, diese PowerPoint-Ästhetik, also diese Kraftpunkt, oder wie soll man das jetzt übersetzen, diese Kraftpunkt-Logik, ob die nicht permanent konterkariert, worum es eigentlich gehen müsste. Also nicht etwa die Zusammenfassung, die Bündelung, die Punktuierung, sondern eher die Linie, die Fluchtbewegung, den Entzug, das Anderswo und so weiter. Also da würde ich fragen, ob eine Vielzahl von Begriffen, die Sie vorgeführt haben, nicht selber in sich noch metaphysisch geblieben sind.
Ja, meine Frage geht ein bisschen in die Richtung von der ersten Frage, und zwar würde mich mal interessieren, die zur Schau gestellte Geringschätzung des Eigentums steht ja in einem Widerspruch zur Praxis, die man in alternativen Kulturbetrieben erlebt hat. Also man muss Plattenspieler haben, man braucht Boxen, die müssen gewartet werden. Also sprich, es gibt Eigentum, es gibt materielle Dinge, die auch gepflegt werden müssen, entsprechende Infrastruktur voraussetzen. Und da würde mich mal interessieren, ob du bei der empirischen Untersuchung die Leute mal darauf angesprochen hast, ob sie es wirklich ernst meinen mit wir brauchen kein Eigentum.
Also wenn jetzt keine weiteren Wortmeldungen sind, hätte ich selber noch eine Frage. Darf ich das? Ich kann ja hier dieses Mikro benutzen. Das schließt sich ein wenig an jetzt auch die Fragen und vor allen Dingen die Bemerkung von Lenger. Es ist ja signifikant, dass wir lachen oder das irgendwie komisch finden, wenn diese Bilder kommen von diesen trachtenuniformierten Menschen. Und wir lachen weniger, wenn dann auch bekannte Bilder kommen aus irgendwelchen Kulturzentren von jungen Menschen, die ja gleichsam mittlerweile auch eine Form von Folklore darstellen und auch eine Form von Traditionalismus darstellen. Wenn sowas erst Anfang der 2000er in Innsbruck möglich war, zu realisieren in Räumen, dann ist es, glaube ich, auch nochmal auf der empirischen Ebene zu hinterfragen, im Hinblick auf sozusagen metaphysische Verschleppung, die man auch im Forscherblick auf solche Phänomene hat. Das ist mir aufgefallen bei einem Begriff, der am Anfang des Vortrags sehr zentral war und das Ganze sozusagen auch empirisch-thematisch verbunden hat, nämlich der Begriff der Kulturschaffenden. Der Begriff der Kulturschaffenden unterstellt ja doch eine Einheit, die diese beiden Gruppen, die man da in Innsbruck trifft, irgendwie zu verbinden scheint, aber gleichzeitig unterstellt er auch die Trennung. Und das würde mich auch mal interessieren, also sozusagen wirklich auf der rein empirischen Ebene, wie sind denn da die faktischen Überschneidungen? Also was machen denn die jungen Leute an ihren Plattentellern und auf der Bühne mit eben üblichen Instrumentarium von populärer Kultur, was machen die denn in ihrer übrigen Freizeit, also findet man die etwa auch in den Trachtenvereinen, ja? Oder wäre es nicht auch mal interessant, solche Trachtenvereine in dieses Kulturzentrum reinzubringen? Also das, ich glaube, dass sozusagen alleine schon mit einem Rahmeninstrumentarium von Kulturschaffenden, von vielleicht auch überhaupt diesem Begriff der Organisation, eine sozusagen dann metaphysische Abdichtung des Feldes passiert ist, wo eventuell gar nicht mehr eine Öffnung für eine begriffliche Klärung möglich ist. Also das nur in Anschluss auch nochmal an die Bemerkung.
Ja, ich versuche das nach der Reihe anzugehen. Die erste Frage mit der Arbeitsteilung, das habe ich mit dieser Trennung von technischer und hierarchischer Arbeitsteilung gemeint. Insofern es sehr wohl unterschiedliche Kompetenzen und Fähigkeiten gibt, mit denen sich einzelne Akteure einbringen, beziehungsweise die sie auch gegenseitig respektieren. Du kannst das besser, du kannst das besser. Es gibt bei vielen Akteuren mitunter den Anspruch, dass jeder alles machen kann, um auch davon quasi nicht abhängig zu sein von einem, sage ich jetzt einmal, Gatekeeper von Praxis. Aber damit ist noch nicht das mit eingeführt, was ich mit hierarchischer, mit sozialer Arbeitsteilung gemeint habe. Noch keine Hierarchie von Kompetenz eingeführt. Ich habe das mit den Kategorien beschrieben des Einander-Zuarbeitens und Einander-Aushelfens. Also Akteure interagieren sehr stark. Der eine ist DJ bei den anderen, hier ist ein Kontakt, wo man sich weiterhelfen kann. Das heißt, hier konstituiert sich Praxis im Wesentlichen auch erst aus dem gegenseitigen Zuarbeiten und Aushelfen. Ja, ich hoffe, das ist damit geklärt. Ja, die zweite Frage, oder ich mache diese mit dem Eigentum, die ist, glaube ich, meines Erachtens auch noch in diesem eher technischen Bereich. Die Akteure haben nicht von sich aus gesagt, dass sie jetzt da nicht nach Eigentum streben. Das ist quasi eine theoretische These, die ich jetzt an das empirische Material herantrage. Und es ist sehr wohl vieles an Eigentum notwendig, das ist klar. Das Vakuum von Eigentum war mitunter ja auch ein wesentlicher Grund der ganzen Gründung der BMK, im Wesentlichen, weil es kein Material, kein Arbeitsmaterial und vor allem eben keinen Raum gab, in dem das Schaffen sich hat entfalten können. Und dafür braucht man wiederum finanzielle Mittel. Das heißt, diese Eigentumsbasis, die ist natürlich sehr Grundlage für diese Form von Praxis. Aber was Sie dann mit Ihren Praktiken machen wollen, dieses Selbstverständnis von Praxis, das ist meines Erachtens nicht ausgelegt auf die Bereicherung, in einem materiellen Sinne Bereicherung, sondern diese Formen von Bereicherungen haben viel stärker eine immaterielle Komponente. Ich spreche hier nicht repräsentativ für alle Akteure, sondern von Tendenzen, die ich aus dem Material für mich heraus habe lesen können. Es ist natürlich immer bezogen auf die Begrifflichkeit Nomadologie und vor allem auch auf die Sache von Ort und Raum, dann dieser Widerspruch, dass man sagen kann, okay, aber die haben jetzt doch einen Ort, der ihnen gehört. Und das ist wirklich auch jetzt das strategische Problem, inwiefern positionieren sie sich selbst als ein starker Akteur innerhalb der Kultur, des kulturellen Lebens in Innsbruck. Wollen sie quasi als eine Identität nach außen treten, die BMK? Und es gibt da, also das ist ein Prozess im Werden, es gibt da viele Akteure, die dagegen sind, weil das eine zu starke, sage ich jetzt einmal, Kraftlinie erzeugen würde. Und vor allem nachher auch die Möglichkeiten, die Entwicklungsmöglichkeiten des inhaltlichen Programms vielleicht zu sehr voraus kanalisieren würde. Und das ist meines Erachtens eine sehr spannende Entwicklungsphase, in der jetzt dieses Projekt steht. Ja, mit der Begrifflichkeit. Also ich habe aus bewusster Entscheidung PowerPoint Ästhetik genannt und ich weiß, es gibt sehr viele Gründe dagegen, gegen PowerPoint Ästhetik dafür. Für mich war ein ganz banales Moment dafür einfach, dass ich Bilder zeigen wollte, um das Ganze anschaulicher zu machen. Und dann bin ich einfach noch auf dem Schreibstil auch geblieben. Wobei ich habe jetzt auch in der Präsentation gemerkt, aufgrund der Zeitbündelung, dass ich meinen Vortrag jetzt eigentlich weniger nach dem, was oben gestanden ist, oder nicht ausschließlich nach dem, was oben gestanden ist, ausgerichtet habe. Aber ich sehe sehr wohl natürlich die Problematik, vor allem im Zusammenhang mit der generellen Thematik des Symposiums, sehr gegeben. Aber ich nehme das jetzt einmal als eine Art von, sage ich jetzt einmal, Provokation heraus, weil es zumindest in meinem Arbeitsbereich und auch auf unserem Institut ist es ja zur Norm geworden, zur selbstdisziplinierenden Norm. Das möchte ich auch nicht bestreiten, Norm geworden, das zu machen. Aber ich habe doch für mich selbst auch erfahren, dass es gerade, wenn man jetzt, was hier vielleicht nicht der Fall ist, aber wenn man gewisse Theorien oder Materien einem Publikum darlegt, bei dem man das nicht immer voraussetzen kann, dass es dann ganz gut manchmal ist, wenn sich Begriffe tatsächlich materialisieren. Also wenn man sie auch vor sich sieht. Sei das jetzt aus akustischen oder Verständnisgründen. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die auf jeden Fall vielleicht auf ein anderes Symposium gehören würde, überhaupt. Denken und Präsentation von Denken. Ja, man könnte ja noch den Spieß weiterdrehen und sagen, jede Form von Erkenntnis, Interesse ist ja schon eine Systematisierung von Denken. Und auch jede Form von Vortragen ist ein Versuch, Denken in einen erkenntnistheoretisch linearen Argumentationsprozess zu bringen. Also mir ist es heute weniger um eine Performance gegangen, sondern mehr um eine inhaltliche Vermittlung.
Aber man kann ja gegenprovozieren, ja? Also das heißt, wenn die Intention ist, Bilder zu zeigen, dann frage ich mich, also ich formuliere das jetzt so offen, dann frage ich mich, warum nicht Bilder gezeigt wurden. Wenn die Intention ist, Begriffe über Schrift sichtbar zu machen, und zwar im Jahr 2008, wo man zurückblicken kann auf eine 100-jährige Tradition von Typografie, dann frage ich mich, warum nicht Begriffe als Begriffe über Typografie sichtbar gemacht wurden. Also das schließt nochmal an, eben an genau diese ja sehr einfache, aber doch sehr treffende Übersetzung, die du gerade geleistet hast. Also es ist eine Konzentration von Macht auf dieses merkwürdige Format, was die Firma Microsoft uns da zur Verfügung stellt. Und genau das, was eigentlich intendiert ist, fällt ja raus.
Also ich muss mal vielleicht erläutern, wenn Sie sagen, präsentieren, ein Denken präsentieren, dann habe ich mit dem Präsentieren das ganze Problem der Repräsentation, der Präsenz und so weiter. Also ich habe eigentlich ich werfe die Frage nach der Zeit auf. Wenn ich sage, diese Präsentation hat selber repräsentativen Charakter, indem sie wiederholt, was ich gedacht habe. Und es ist ja keine Präsentation, sondern eine Repräsentation eines vorangeschickten Denkens, was selber eine Zeitlichkeit hat. Kurz, ich habe ein ganzes Problembündel am Hals,
das gar nicht zur Sprache kommt in dem Augenblick, wo ich sage, es kommt darauf an, per PowerPoint, also durch eine Punktualisierung, durch eine Kraftpunktualisierung, ein Denken zu präsentieren, zu repräsentieren. Also viele Probleme, die gestern, wie ich fand, auf sehr interessante Weise gestreift worden sind. In welcher Weise lässt sich denn die Zeitlichkeit des nomadischen Denken? Ist eine von Bergson her kommende Zeitlichkeit, ein von Bergson her kommendes Gefüge von Virtualität und Aktualisierung, was ja nicht schon Präsenz und Präsentieren heißt, geeignet, Zeitlichkeiten zu denken, die dann auch so etwas hervorbringen wie Präsenz? Oder wie ist das, wie ist zu erklären, dass das mitunter markante Schweigen von Deleuze gegenüber Heidegger, also der ganzen Frage der Zeitlichkeit bei Heidegger. Also all das spielt doch eine ganz massive Rolle, wenn wir sagen, wir präsentieren. Ja, also ich will damit nur sagen, in dem, was Sie sagen, stecken viel mehr Probleme, als dass es jetzt eine Antwort wäre.
Ich würde gerne einen Vorschlag zum Verfahren machen. Und zwar, also sozusagen mit deinen Bemerkungen jetzt, aber insgesamt zu einer Abschlussdiskussion zu kommen. Also einmal aufgrund des zeitlichen Rahmens und, glaube ich, weil viele grundsätzliche Fragen jetzt nochmal angesprochen sind und ich es eigentlich schön fände, wenn noch ein bisschen Raum für Evaluation, Evaluation! also für, ja, Besprechung der Tagung ist.
Ich möchte die vorige Diskussion jetzt noch nicht nochmal eingreifen, aber der eine Punkt mit den Bildern, die ich gezeigt habe, auch da weiß ich natürlich, dass hier schon ein sehr problematisches Moment da drinnen ist, Bilder von Trachtenverbänden zu zeigen. Aber ich sehe das noch nicht insofern problematisch, als ich nicht versucht habe, diese Akteure bloßzustellen. Und dazu wäre ich auch gekommen, hätte ich etwas mehr Zeit gehabt. Die Positionierung der Akteure, der Kulturschaffenden, also die in meinem empirischen Beispiel ich untersucht habe, erfolgt im Wesentlichen im Modus der Alternative und nicht im jenen der Konkurrenz. Das würde auch nachher stärker auf die Strukturierung des Raums zurückgehen. Das heißt, man akzeptiert und respektiert unterschiedliche, sage ich jetzt einmal, Kulturformen, was auch bei diesen Akteuren der freien Kulturszene hier ist. Es ist hier keine konkurrierende Haltung bei den Großteil der Akteure, keine konkurrierende Haltung hier, mitunter, weil die Akteure ja auch wissen, dass sie ja auch zu einem wesentlichen Teil öffentlich finanziert werden. Das heißt, hier ist diese Ambivalenz. Sie können nicht gänzlich autonom agieren. Aus diesem Punkt heraus war es auch meine Intention, hier nicht da quasi eine Abgrenzungslogik, hier quasi das, was Volkskultur ist und hier das, was die bessere oder die andere Kultur ist. Dieser Form von Widersetzung wollte ich mich ja grundsätzlich widerstellen, also die Etablierung von unterschiedlichen Kulturformen mit einer normativen Aufgeladenheit. Wenn das natürlich in der Präsentation der Bilder, bleibe ich jetzt bei dem Begriff, weil die ja wirklich hier auf die Wand geworfen wurden, so hervorgekommen ist, dann tut es mir leid, dass dieser Eindruck entstanden ist. Aber das war nicht die Intention.